Kaum ein Feld unverbrannt, kaum eine Stadt ungeplündert und kaum eine Jungfrau unbefleckt geblieben. Und jetzt schickt mich meine süße Schwester zu beenden, was Armory Lodge und Gregor Clegane begonnen haben. Es hinterließ einen bitteren Geschmack im Mund. So dicht an King's Landing war die King's Road so sicher, wie eine Straße in diesen Zeiten nur sein konnte, dessen ungeachtet jedoch beschloss Jay Marbrand mit seinen Vorreitern auf Kundschaft vorauszuschicken. »Rob Stark hat mich einmal im Flüsterwald überrascht«, sagte er. »Noch einmal passiert mir das nicht. Darauf habt ihr mein Wort.« Marbrand wirkte sichtlich erleichtert, wieder auf einem Pferd zu sitzen, und er trug den rauchgrauen Mantel seines eigenen Hauses anstelle der goldenen Wolle der Stadtwache. »Sollte sich ein Feind auch nur auf 3 Dutzend Meilen nähern, werdet ihr es sofort erfahren.« James hatte den strengen Befehl erteilt, dass kein Mann ohne seine Erlaubnis die Kolonne verlassen durfte. Denn sonst, so wusste er, würden gelangweilte junge Lords auf ihren Pferden durch die Felder preschen, das Vieh auseinandertreiben und die Ernte zertrampeln. In der Nähe der Stadt gab es noch Kühe und Schafe, an den Bäumen hingen Äpfel, an den Sträuchern Beeren, und auf den Feldern standen Gerste und Hafer und Winterweizen. Auf der Straße waren Wagen und Ochsenkarren unterwegs. Mit zunehmender Entfernung zur Stadt würde es nicht mehr so rosig aussehen. An der Spitze des Heeres mit dem stillen Sir Illyn an der Seite verspürte James fast so etwas wie Zufriedenheit. Die Sonne schien ihm warm auf den Rücken, der Wind strich durch sein Haar wie die Finger einer Frau. Als der kleine Lev Piper mit einem Helm voller Brombeeren angaloppiert kam, aß James eine Handvoll davon und sagte dem Jungen, er solle den Rest mit den anderen Knappen und Sir Illyn Payne teilen. Payne empfand sein Schweigen offensichtlich als ebenso behaglich wie sein verrostetes Kettenhemd und das gekochte Leder. Das Getrappel des Wallachs und das Klappern des Schwertes in der Scheide, wann immer er sich im Sattel zurechtsetzte, waren die einzigen Geräusche, die er verursachte. Obwohl das pockennarbige Gesicht eine grimmige Miene zeigte und die Augen so kalt waren wie ein winterlicher See, spürte James, dass der Mann froh war, sich ihm angeschlossen zu haben. »Ich habe dem Mann die Entscheidung überlassen«, erinnerte er sich. »Er hätte auch Nein sagen und Richter des Königs bleiben können.« Sir Illyns Einsetzung in dieses Amt war ein Hochzeitsgeschenk von Robert Baratheon an den Vater seiner Braut gewesen. Eine Sinekure, um Payne für die Zunge zu entschädigen, die er in Diensten des Hauses Lannister verloren hatte. Er hatte einen glänzenden Henker abgegeben. Niemals hatte er eine Hinrichtung verpfuscht und selten mehr als einen zweiten Schlag gebraucht. Und sein Schweigen hatte zusätzlich Schrecken verbreitet. Selten hatte ein Richter des Königs so gut zu seinem Amt gepasst. Als James entschieden hatte, ihn mitzunehmen, hatte er Sir Illyn in seinen Gemächern am Weg des Verräters aufgesucht. Der obere Stock des gedrungenen Turms war in Zellen für Häftlinge aufgeteilt, die ein gewisses Maß an Bequemlichkeiten verlangen durften, für gefangene Ritter oder niedere Lords, die auf ein Lösegeld oder einen Austausch warteten. Der Eingang zum eigentlichen Kerker befand sich auf Bodenhöhe, hinter einer Tür aus Schmiedeeisen und einer zweiten aus gesplittertem grauen Holz. In den Stockwerken dazwischen befanden sich die Räume für den obersten Kerkermeister, den Lord Confessor und den Richter des Königs. Der Richter war ein Scharfrichter. Der Tradition nach übte er jedoch auch die Aufsicht über die Kerker und die Männer aus, die dort arbeiteten. Und für diese Aufgabe war Sir Illyn Payne außerordentlich schlecht geeignet. Da er weder lesen, schreiben noch sprechen konnte, hatte Sir Illyn die Führung der Kerker seinen Untergebenen überlassen. Das Reich hatte seit dem 2. Daeron keinen Lord Confessor mehr gehabt, und der letzte oberste Kerkermeister war ein Tuchhändler gewesen, der das Amt unter Roberts Herrschaft von Littlefinger gekauft hatte. Ohne Zweifel hatte es ihm für ein paar Jahre guten Gewinn eingebracht, bis er den großen Fehler beging, sich mit einigen anderen reichen Dummköpfen zu verschwören, um den eisernen Thron Stannis anzubieten. Sie nannten sich Geweihmänner, und so hatte Joff ihnen Geweihe an die Köpfe nageln lassen, ehe er sie über die Stadtmauern schleudern ließ. Rhaenyra Longwaters, dem Hauptunterkerkermeister mit dem krummen Rücken, der erst kürzlich bei einem Verhör in ermüdender Länge ausgeführt hatte, dass in seinen Adern ein Tropfen Drachenblut fließe, war es also, der James die Türen öffnete und ihn die schmale Treppe im Inneren der Mauern hinaufführte zu dem Ort, an dem Ellen Payne seit 15 Jahren lebte. In dem Zimmer stank es nach verdorbenem Essen, und in den Binsen wimmelte es von Ungeziefer. Als James eintrat, wäre er beinahe auf eine Ratte getreten. Paynes Großschwert ruhte auf einem Tisch neben einem Wetzstein und einem schmierigen Öltuch. Der Stahl war makellos, die Schneide glitzerte blau im fahlen Licht. Ansonsten lagen überall schmutzige Kleidungsstücke auf dem Boden, und die Teile von Kettenhemd und Rüstung, die hier und da verstreut waren, hatte der Rost rot gefärbt. James konnte die zerbrochenen Weinkrüge nicht zählen. »Der Mann interessiert sich nur fürs Töten und sonst nichts«, dachte er, als er Ellen aus seinem Schlafzimmer trat, aus dem der Gestank eines überfließenden Nachttopfs drang. »Seine Gnaden haben mich gebeten, die Flusslande zurückzuerobern«, erklärte James ihm. »Ich möchte euch dabei haben, wenn ihr euch vorstellen könnt, dies alles hier aufzugeben.« Schweigen war die Antwort,